Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sechs Uhr, das ist heute Morgen, am Mikrofon Daniel Knoll, und das sind unsere Themen. Neues von der Arctic Sea: Das Schiff ist zwar gefunden, doch noch immer bleiben mehr Fragen als Antworten. Außerordentliche Generalversammlung beim Industriekonzern Sulzer: Wird heute mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten auch eine neue Strategie gewählt. Und Politik immer parteiloser: In Schweizer Gemeinderäten finden sich immer mehr Politiker ohne Parteibuch, mit absehbaren Folgen auf die Bundespolitik. Einen schönen guten Morgen. Hier zunächst der Nachrichtenüberblick mit Markus Amrein.
Nachdem der Frachter Arctic Sea gestern wieder aufgetaucht ist, sind weiterhin viele Rätsel um das Schiff ungelöst. Gestern hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, das Schiff sei vor der westafrikanischen Küste aufgespürt worden. Die 15-köpfige Besatzung befinde sich inzwischen auf einer russischen Fregatte und werde später nach Russland geflogen. Weitere Einzelheiten, beispielsweise zur Frage, weshalb der Frachter wochenlang verschwunden war, wurden bislang nicht bekannt. In den USA haben die Behörden einen Computerhacker angeklagt wegen des Diebstahls von mehr als 130 Millionen Kreditkartennummern. Es handle sich um den bisher größten Fall von Datendiebstahl in den USA, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann, der gemeinsam mit zwei Komplizen gehandelt haben soll, eine Haftstrafe von bis zu 35 Jahren sowie eine hohe Geldstrafe. In den USA hat ein Gericht einen ehemaligen Händler der Schweizer Großbank Credit Suisse für schuldig befunden, Anleger betrogen zu haben. Dem Mann wird vorgeworfen, er habe Anleger getäuscht, indem er riskante Anleihen als sicher bezeichnet habe. Laut Staatsanwaltschaft führte dies zu einem Schaden von knapp 1 Milliarde Dollar. Dem 36-Jährigen drohen bis zu 45 Jahre Gefängnis. Der Strafprozess ist einer der ersten im Zuge der Finanzkrise an der Wall Street. Rund 150 Organisationen und Verbände in der Schweiz machen in Sachen Weiterbildung Druck auf Bundesrat und Parlament. Diese sollen noch in dieser Legislatur ein Weiterbildungsgesetz schaffen. Die Initianten sind der Meinung, heute bestehe ein Wirrwarr aus Hunderten von Angeboten. Oft sei unklar, wer hinter gewissen Diplomen stehe. Unterstützt wird die Idee für ein Weiterbildungsgesetz auch von Anbietern von Weiterbildungskursen. In Taiwan warten 10 Tage nach dem verheerenden Taifun immer noch über 1.500 Menschen auf ihre Rettung. Sie sitzen in Dörfern fest, die von der Umwelt abgeschnitten sind. Nach Angaben des Verkehrsministers beteiligen sich auch Soldaten an der Suche nach Opfern und Überlebenden. Bisher sind 126 Todesopfer bestätigt. Die Behörden rechnen jedoch mit über 500 Toten. An der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin hat es neben Favoritensiegen auch eine Überraschung gegeben. Die russische Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa ist gescheitert. Sie musste ihren WM-Titel an Anna Rogowska aus Polen abgeben. Beim 100-Meter-Lauf der Frauen ging Gold an die Olympiasiegerin Shelley Ann Fraser aus Jamaika. Und Kenenisa Bekele wurde zum 4. Mal hintereinander Weltmeister über 10.000 Meter. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.135 Punkten, minus 2,0%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.253 Punkten, minus 0,2%. Der Dollar wird zu 1.0766 Franken gehandelt, der Euro zu 1.5182 Franken bzw. zu 1.4104 Dollar. Das Wetter: Zunächst im Osten und in Graubünden noch Wolkenreste, sonst meist sonnig bei rund 30 Grad. In den Bergen am Nachmittag einige Quellwolken.
Bestimmt der russische Oligarch Viktor Vekselberg definitiv die Zukunft des Schweizer Traditionsunternehmens Sulzer? Das entscheiden heute die Sulzer Aktionäre. Mehr zur Ausgangslage vor der außerordentlichen GV später in der Sendung. Jetzt aber zuerst nach Moskau. Der 3 Wochen galt der Frachter Arctic Sea als vermisst. Nun ist er vor der westafrikanischen Küste wieder aufgetaucht. Das hat gestern das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Die Besatzung sei wohl auf. Man werde bald weiter informieren, warum das Schiff verschwunden sei und was mit der Holzladung, die von Finnland nach Algerien habe transportiert werden sollen, passiert ist. Ich habe Peter Gisling in Moskau gefragt, haben die russischen Behörden inzwischen Neuigkeiten bekannt gegeben?
Nein, man hat nichts mehr erfahren können seit gestern Mittag. Man hat einfach im russischen Fernsehen gesehen, wie der Verteidigungsminister und Präsident Medvedev zusammensitzen und Medvedev sich besorgt gezeigt hat und der Verteidigungsminister versprochen hat, die Sache aufzuklären. Aber in den letzten Stunden über Nacht hat man gar nichts weiteres in Erfahrung bringen können. Man hat bloß feststellen müssen, dass beispielsweise auch die maltesischen Schifffahrtsbehörden angewiesen wurden, nicht näher zu informieren. Also Russland hat im Gegenteil noch eine Informationssperre erwirken können, auch bei Behörden anderer Staaten.
Was gibt es denn bislang an gesicherten Fakten?
Ja, man weiß bis jetzt eigentlich nur, dass die russische Besatzung der Arktik Sea von einem russischen Kriegsschiff aufgenommen wurde, dort verhört oder angehört wurde und dass die 15 russischen Seemänner, die im Übrigen gesund und wohlauf seien, mit einem Flugzeug von den Kapverdischen Inseln nach Russland gebracht werden sollen.
Im Moment werden vor allem Spekulationen angestellt über das Verschwinden des Frachters, auch über die Fracht, die die Arctic Sea transportiert haben soll. Welche Version scheint Ihnen, Peter Gisling, am plausibelsten?
Ja, sicher ist, dass der offizielle Kontakt zum Schiff Ende Juli abgebrochen ist, nachdem es den Ärmelkanal verlassen hatte. Sicher ist auch, dass sich die russischen Seeleute darüber beklagt hatten, am 24. Juli vor der schwedischen Ostseeküste Opfer einer vorübergehenden Geiselnahme geworden zu sein. Dann glaubt die Europäische Kommission zudem etwas von einer zweiten Attacke vor der spanischen Atlantikküste zu wissen. Aber eben, das liegt alles im Dunkeln und weil stets von einer spektakulären Entführung die Rede war, wurde dann eben gemutmaßt, das Schiff könnte neben Holz unter Umständen auch Waffen an Bord haben, was auch jetzt wiederum von den russischen Behörden natürlich vernebelt werden könnte. Denn wenn die Besatzung jetzt nicht mehr an Bord ist, wäre es zumindest theoretisch ja immer noch möglich, dass sich was Sensibles an Bord der Arctic Sea befindet.
Dann gibt es ja immer noch die Theorie von einem Bluff der Mannschaft, dass das alles nur erfunden ist. Welches Interesse könnte denn diese russische Mannschaft gehabt haben?
Ja, ich glaube selbst auch am ehesten an diese Version eben, dass die russische Crew irgendein eigenes Ding drehen wollte, bloß eben mit dieser Ladung Holz an Bord. Aber man kann natürlich auch durch die Ereignisse und durch die Informationen, die man jetzt hier erhält, in die Irre geleitet werden.
Der russische Präsident Medvedev hat vollständige Aufklärung der Sache versprochen. Können wir die tatsächlich erwarten?
Ja, Medvedev hat das gestern erklärt, aber der Präsident ist, wenn er das auch ernst gemeint haben mag, gewissermaßen immer wieder auch Opfer seines eigenen Systems. Er hat auch in anderen Fällen konsequentes Durchgreifen oder Aufklärung gefordert. Beispielsweise im Fall von Anna Politkovskaya passiert ist danach oft nicht das, was man sich erhofft hat. Bref, ich weiß es nicht.
Der ist Russland-Korrespondent Peter Gisling. Nun zu einem ganz anderen Thema, in die USA. Dort ist es offenbar zum größten Fall von Datendiebstahl gekommen. Die Justizbehörden in den USA haben Anklage gegen einen Mann aus Florida erhoben. Er muss sich wegen des Diebstahls von über 130 Millionen Nummern von Kreditkarten verantworten. Angeklagt sind auch 2 Komplizen. Diese werden in Russland vermutet. Max Ackermann berichtet.
Die Vorwürfe des Staatsanwaltes sind happig. Mittels eines ausgeklügelten Systems sei es den 3 Angeklagten gelungen, die Firewall einer der größten Kreditkartenabrechnungsfirmen der USA zu umgehen. Betroffen seien aber auch Kunden von verschiedenen Supermarktketten. Im Ganzen hätten die Hacker sich Zugang verschafft zu 130 Millionen Kreditkartendaten. Ein Teil davon sei online verkauft und zu unberechtigten Bezügen missbraucht worden. Einer der Angeklagten ist ein ein alter Bekannter der Justizbehörden. Der 28-jährige Mann aus Florida wurde bereits vor 6 Jahren wegen Hackervorwürfen festgenommen, arbeitete danach aber als Informant für den Geheimdienst. Er sollte helfen, seine früheren Kollegen aufzuspüren. Doch offenbar hat er ein Doppelspiel getrieben. Vor 15 Monaten kamen ihm die Behörden auf die Schliche. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Komplizen im jüngsten und größten Fall dagegen sind weiterhin auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft vermutet sie in Russland.
Das ist heute Morgen, es ist 6.10 Uhr. In die Wirtschaft. Beim Industriekonzern Sulzer wird heute ein neuer Präsident gewählt. An der außerordentlichen Generalversammlung geht es somit auch um die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Wir erinnern uns, an der ordentlichen Sulzer GV vor 4 Monaten hatte der russische Großaktionär Viktor Wechselberg seinen Rivalen, den damaligen Präsidenten Ulf Berg, abgesetzt. Susan Giger berichtet.
Nach der Abwahl des Verwaltungsratspräsidenten Ulf Berg will der Großaktionär Renova unter der Leitung des russischen Oligarchen Viktor Wechselberg den Verwaltungsrat entsprechend anpassen. Er schlägt 2 neue Verwaltungsräte vor, darunter den neuen Präsidenten Jürgen Dormann. Der 69-jährige Deutsche ist in der Schweiz bekannt als ABB-Sanierer. Dass er sich nun dem Sulzer-Amt zur Verfügung stellt, dafür erntete er nicht nur Lob. Die Kleinaktionäre haben bereits im April in der Eulach-Halle deutsch und deutlich gegen den Wechsel an der Spitze des Traditionskonzerns protestiert. Auch jetzt brachten sie sich nochmals ins Spiel. Sie wollten den russischen Großinvestor auf rechtlichem Weg stoppen und reichten eine Klage ein. Wechselbergs Aktien müsse das Stimmrecht entzogen werden, weil immer noch nicht geklärt sei, ob er rechtmäßig zur Mehrheit bei Sulzer gekommen sei. Auch das Finanzdepartement prüft zurzeit, ob beim Aufbau dieser Beteiligung Recht verletzt wurde. Noch gibt es kein Resultat von Seiten des Bundes. Und das Zürcher Obergericht hat die Klage der Kleinaktionäre abgewiesen. Werden die Neuen heute Abend gewählt, hat Wechselberg de facto die Mehrheit im Verwaltungsrat und davon ist auszugehen. Bis jetzt wurde nicht klar, wohin der Oligarch den Dampfer Sulzer navigieren will. So gibt es Spekulationen darüber, dass die vergleichsweise gesunde Sulzer mit der hochverschuldeten OC Oerlikon fusioniert werden soll. Möglicherweise wird die Strategie klarer, wenn heute Abend die Würfel fallen und die Personalien geregelt sind.
Von einem wirtschaftlichen zu einem politischen Thema. Die politischen Parteien verlieren an Einfluss in der Schweiz. Eine Studie der Universität Zürich zeigt, dass in den Gemeinden fast die Hälfte aller Exekutivmitglieder parteilos politisiert. Fehlen in den Gemeinderäten die Parteipolitiker, dann wirkt das früher oder später auch auf die Politik in National- und Ständerat. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Ob National- oder Ständerat, wer in Bundesbern politisiert, hat seine Karriere zumeist als Gemeindepolitiker mit Parteibuch begonnen. Diesen Parlamentariertyp werde es in Zukunft aber weniger geben, ist Soziologe Urs Meuli überzeugt.
Der gehört zur aussterbenden Rasse. In Zukunft wird eher der Typ anzutreffen sein, der Quereinsteiger ist, der nicht mit 20, 30 schon in Partei gegangen ist, sondern der dann irgendwann Politik machen will und dann von dort direkt in den Nationalrat gelangen will.
Soziologe Meuli kommt zu diesem Schluss, weil gemäß seiner Studie immer weniger Gemeinderatsmitglieder einer Partei angehören. Das habe für die Bundespolitik zur Folge,
dass die Parteien die Verankerung in der Bevölkerung eher verlieren, dass die Anbindung an die Basis darunter leidet und vielleicht auch bestimmte Landstriche gar nicht mehr vorkommen in der Politik.
Die schwindende Verankerung der Parteien, für den Politologen Andreas Ladner dürfte dieser Fakt künftig auch bei gesamtschweizerischen Wahlen eine Rolle spielen.
Man kann davon ausgehen, dass natürlich dann auch die Parteiverhältnisse, die Kräfteverhältnisse stärker ins Rutschen kommen.
Profitieren könnten davon vor allem Parteien mit pointierten Botschaften.
Parteien, denen es gelingt, Themen aufzugreifen, die den Leuten vor allem auf den Nägeln brennen, die werden von diesem Rückgang der Parteibindung, die eben über diese Verankerung in den Gemeinden auch gefestigt wurden, die werden von diesem Rückgang profitieren und können dann sehr schnell auf die Wahlen hin doch in einem Maße zulegen, wie man das bis anhin in der Schweiz noch kaum gekannt hat.
Trifft dieses Szenario tatsächlich ein, dann läge dies auch an den Medien, die schleichend die Rolle übernehmen, welche einst die Parteien in den Gemeinden innehatten. Studienautor Urs Mäuli.
Die Medien werden noch stärker in den Mittelpunkt rücken, weil wenn Politik oder politische Inhalte transportiert werden wollen, dann können sie eben nicht mehr über die Parteikanäle nach unten gebracht werden in die Bevölkerung, sondern sie müssen über die Medien transportiert werden.
Der neue Typ Parlamentarier in Bundesbern werde so vermehrt wohl auch ein Medienprofi sein.
Das sind die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Heute Morgen können Sie auch als Podcast abonnieren. Die Informationen dazu finden Sie im Internet unter drs.ch. Verantwortlich heute früh ist Urs Tremp. Mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.